Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Über den 11. September 2001 ist schon viel geschrieben worden. Es gibt Sachbücher und auch Romane, es gibt Filme und Ausstellungen. Es gibt auch eine Menge, ich finde gerade Romane, wo die Anschläge eher so unterschwellig eine Rolle spielen. Das liegt alles auch daran, dass es sehr viele Menschen gibt, die diesen Terrortag erlebt und überlebt haben. Und genau das, diese vielen Zeitzeugen, die macht sich Garrett M. Graff intensiv zunutze für sein neues Buch. Und auf einmal diese Stille, die Oral History des 11. September. Wir können jetzt nicht still sein, wir wollen darüber reden mit unserer Kritikerin Susanne Billig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Es geht ja von Menschen, die zufällig in der Nähe waren, über Ärzte und Feuerwehrleute, die dann Hilfe geleistet haben, bis zu Menschen, die halt tatsächlich drin waren im World Trade Center und lebend wieder rauskamen. Es gibt tatsächlich enorm viele Zeitzeugen, ich habe schon gesagt. Wie bändigt der Autor, oder wir sollten ja fast eher sagen Herausgeber, wie bändigt er diese Menge?
Ja, er ist schon auch ein Autor, kommen wir gleich noch drauf.
Gerne. Er
hat wirklich eine unglaubliche Stofffülle zusammengetragen. Es gibt ja viele Augenzeugenberichte, die in Museen und Stiftungen und so gesammelt wurden. Da hat er über 500 Augenzeugenberichte ausgewertet für das Buch, hat zusätzlich selber noch eine ganze Reihe von Interviews geführt und er bändigt das so, dass er eine fortlaufende Riesenerzählung daraus macht. Also er geht chronologisch die Ereignisse durch, beginnend am 10. September, endend einige Monate nach dem Ereignis. Und in dieser Riesenerzählung, die er dann insgesamt in 64 Kapitel gliedert, taucht dann eine Stimme nach der anderen auf, eine Person nach der anderen, eine Augenzeugin, ein Augenzeuge nach dem anderen. Die erzählen dann jeweils vielleicht nur 3, 4 Sätze und schon ist die nächste Stimme zu hören. Sodass diese vielen Menschen, also hohe Politiker, Militärs, wie Sie schon sagten, Feuerwehrleute, Behördenmitarbeiter, Flughafenangestellte, Leute, die sich aus den verschiedensten Gründen in den Türmen aufgehalten haben, die geben das Staffelholz des Erzählens fortlaufend aneinander weiter, sodass die zusammen eine Riesengeschichte, eine Geschichte von 9/11 erzählen.
Jetzt wird mir auch langsam klar, warum er in der Tat ja auch Autor ist, aber Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, aber da können Sie ein bisschen besser erklären, wenn Sie auch erklären, wie er es geschafft hat, das jetzt in, ich glaube, exakt 64 Kapitel zu packen. Also wie teilt er das auf? Sind das die Uhrzeiten jeweils oder wie werden 64 Kapitel daraus?
Er geht Orte entlang und mit den Orten auch die Zeiten in der Chronologie. Also das geht los eben an einem ganz besonderen Ort, nämlich in der Internationalen Raumstation. Der NASA-Astronaut Frank Culbertson war am 11. September 2001 der einzige US-Amerikaner, der nicht auf der Erde war. Und er hat da oben davon erfahren und dann auf die Erde runtergeguckt und konnte das sehen. Den Riesenriss im Pentagon-Gebäude, die Rauchsäulen über New York. Dann geht es wieder runter zur Erde, dann sind wir in den Zügen morgens, in denen die Menschen zur Arbeit fahren. Wir sind bei dem ersten Aufprall im World Trade Center, dem zweiten Aufprall, der Evakuierung, dem Aufprall im Pentagon. Wir sind in den Krankenhäusern, wo diese Wellen von Verletzten dann antransportiert werden. Wir sind im Oval Office und erfahren, wie die Beratungen dort abliefen. Und alle diese Orte zusammen, alle diese Perspektiven machen eben diese eine Oral History des Erlebens des Tages in den USA aus.
Aber das wirkt auf mich auch so ein bisschen hektisch, was der Tag ja logischerweise auch war in der Realität, spätestens nachdem die Anschläge passiert. Sie haben gesagt, manchmal nur 3 Sätze von einzelnen Augenzeugen. Gab es trotzdem Sachen, die Sie besonders berührt haben in diesen Erzählungen, dieser Oral History?
Ja, mir ist ein Mann, dem bin ich immer ganz gerne wieder begegnet, vielleicht weil er so sehr diesen ganz normalen Menschen repräsentiert, der eben einfach nur zur Arbeit fahren wollte, wie jeden Tag auch. Der sitzt morgens im Zug, quatscht mit seinem Kumpel über den Golfclub, wo das Essen so schlecht ist, wundert sich später, dass er keine anderen Probleme hatte im Leben. Dann fährt er im Aufzug in den 90. Stock des Gebäudes und da merkt er auf einmal, dass er an dem Tag seinen Schlüssel zufällig vergessen hat. Und das rettet sein Leben, weil er sich dann nämlich im Flur aufhält und auf seine Kollegen wartet. Und deswegen ist er nicht da, wo das Flugzeug aufprallt auf die Fensterfront. Er sieht dann, wie Teile des Flurs explodieren, ein Feuerball schießt da entlang. Er wird furchtbar verletzt, also er kann mit den Fingern seine Schädeldecke spüren. Dann Seiten um Seiten, wieder taucht er auf, vielleicht 100 Seiten später, erzählt von seiner dramatischen Flucht aus dem Gebäude und erfährt dann am Abend, dass er nur einer von 5 Menschen ist, die es aus diesem 90. Stockwerk raus geschafft haben, lebend. Am Ende des Buchs erzählt er dann noch ganz bescheiden, warum er auf die Gedenkfeiern geht. Nicht für sich selbst, sagt er. Er ist ein normaler Mensch, er lebt nach vorne weiter, wie wir Menschen so sein. Aber er möchte der Menschen gedenken, die teils in seinen Armen gestorben sind an dem Tag.
Ich gucke gerade viel ernster noch als Sie, was, glaube ich, wenn wir zusammen hier im Studio stehen, meistens umgekehrt ist, je nach Buch. Ist das nicht irgendwann mal zu viel? Es sind ja über 500 Seiten, dieses Buch. Kann man das so hintereinander weglesen, diese schrecklichen Geschichten? Es ist ja letztens eine Beschreibung eines der schlimmsten Tage in der Geschichte der Menschheit.
Ja, kann man es hintereinander weglesen. Ich habe in meiner Jugend sehr gerne Katastrophenfilme geschaut, viele davon. Und das Buch hat ein bisschen die Anmutung eines amerikanischen Katastrophenfilms. Großes Drama, da drin viele Einzelschicksale, viel Heldentum. Das ist alles voller Gefühle, das ist sehr bewegend. Aber es ist natürlich keine tiefere Analyse des Geschehens. Wollte er auch nicht schreiben, muss man sagen, sagt er im Vorwort. Aber mich hat es eben dann auch manchmal in so eine leise Distanz gebracht zu dem Buch, weil ich dachte, es gibt auch so Perspektiven, die tauchen in seiner Geschichtsschreibung gar nicht auf. An einer einzigen Stelle erzählt ein kleiner muslimischer Schuljunge, wie er sich gefühlt hat an dem Tag, nämlich jäh ausgeschlossen, jäh angestarrt, jäh mitschuldig. Und er kehrt aber nie wieder dahin zurück. Und da hätte ich mir gewünscht, dass er nochmal andere Perspektiven aufnimmt. Vielleicht die Feuerwehrleute, die ein paar Monate später merken, sie werden doch nicht so entschädigt, wie es ihnen erst angekündigt worden sind. Und das hätte dann gezeigt, dass dieser Tag wie alle Tage der Geschichte noch komplexere Hintergründe und Seiten hat, mit denen man sich auch beschäftigen könnte.
Ich bin, auch wenn das dem Buch nicht gut tut, ganz froh, dass Sie gesagt haben, es ist so ein bisschen so, es nimmt einen gar nicht so mit aus den erklärten Gründen, weil ich eigentlich jetzt am meisten über was anderes staune. Susanne Billig, wir haben seit Jahren so viel geredet, sehr viel über Naturschutz, über Bücher, über Natur, Biologie, Kinderbücher, und jetzt erfahre ich, was Sie wirklich fasziniert, sind Katastrophenfilme. So sind wir Menschen. Diese Kleinigkeit nehme ich mit aus unserem Gespräch.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank. Susanne Billig war das über das Buch und auf einmal diese Stille, die Oral History des 11. September. Dieses Buch von eben nicht Herausgeber, sondern tatsächlich Autor Garrett M. Graff ist in der Übersetzung von Philipp Albers und Hannes Meyer im Surkamp Verlag erschienen. 543 Seiten insgesamt der Umfang. Das Buch kostet 20 Euro und wie immer gibt es Informationen dazu auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet und in der DLF Audiothek.